SRF 1.
Jahre persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, wir feiern Geburtstag, 40 Jahre persönlich, und das ist die zweite Jubiläumssendung direkt aus dem Casino Theater Winterthur. Guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen miteinander. Es sind heute Morgen zwei wirkliche Persönlichkeiten hier, die uns die Ehre geben. Ich freue mich sehr auf eine Stunde mit Ihnen. Sie ist der bekannteste weibliche Clown von der Schweiz, Gardi Hutter. Und er ist der Mann, der die Finanzen von unserem Land im Griff muss haben. Ueli Maurer, guten Morgen miteinander. Morgen. Herzlich willkommen. Gardi Hutter, wie manchmal im Leben seid ihr schon so nah zu suchen bei einem Bundesrat? So einen halben Meter?
30 Zentimeter?
Ja.
Ja, schon etwa. Also, ich habe es noch vorher überlegt, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich wäre gelohnt, haben sie eigentlich eher so ein bisschen gesüftet und gefunden, das ist ja ein Hungerberuf und so. Aber man ist dann doch so als Künstler immer wieder so in den Machtzentren. Obwohl eigentlich der Beruf bis vor, also jetzt nicht mehr, aber früher war es eigentlich eher Gächter gewesen. Künstler, das sind so die nicht so arbeiten, Fullpelz und überhaupt. Aber man ist früher schon immer so, also der Hofnarr oder so.
Also der hat es noch gerne ein bisschen dort.
Man hat noch gerne so ein bisschen Künstler so um sich
herum. Und jetzt habt ihr ja den Ueli Maurer wahrscheinlich schon gesehen im Fernsehen. Jetzt ist er live und lebendig da. Mhm. Ist es so das Gleiche oder ist es ganz anders?
Nein, ich sehe natürlich, also sonst lese ich über den Ueli Maurer in der Zeitung und so. Und jetzt sehe ich einfach einen locker angelegten, netter Herr neben
dir. Ohne Krawatten unterwegs.
Ja, mit dem Pullover. Und, ja. Also wir könnten jetzt ein bisschen laufen.
Ueli Maurer, wie ist das eigentlich, wie gehen die Leute mit euch normalerweise um? Also wird man da nervös, wenn der Bundesrat erscheint? Oder ist man ein bisschen gehemmt oder scheuch? Oder was passiert da?
Das ist ganz unterschiedlich. Die Jungen wollen sofort ein Selfie machen, wenn man irgendwo ist.
Das ist klar. Das geht mir auch so.
Ja, genau. Und sonst, nein, die Leute haben eher einen gewissen Respekt. Aber wenn wir mal anfangen zu schwätzen, dann wird es immer eigentlich lustig. Und ich bin meistens der, der zuletzt geht, der muss ausstuhlen, weil immer ein Haufen Leute noch etwas zu sagen haben. Also ich schätze es auch, wenn wir so einen guten
Kontakt haben. Habt ihr noch Kontakte so mit gewöhnlichen Leuten wie jetzt der Gardi Hutter und mir? Und sonst, so?
Also, ja, ihr seid beide keine gewöhnliche, aber den Kontakt hat man schon, natürlich. Ja. Ich kann suchen auch immer. Ich gehe immer posten, wenn ich daheim bin, einfach, dass ich auch ein bisschen die Leute sehe vom Dorf.
Und wie ist das mit dem Aufstuhlen? Also sind dann wirklich Aufstuhlen am Schluss noch? Die Stühle auf den Tisch und so?
Nein, das nicht gerade, aber okay. Ich gehöre immer zu den fünf Letzten, die gehen. Das, okay. Ich habe es schön, meistens habe ich dann einen Chauffeur, wenn ich daheim bin, dann muss ich nicht so...
Der tut dann kann ich schätzen,
ja. Hey, der Ueli Maurer, Gardi Hutter schon mal gesehen in Action auf der Bühne?
Ja, im Knie seiner Zeit, aber ist auch schon ewig her. Zwei, dreimal vielleicht in einem Fernsehausschnitt. Ja. Aber live
ist viel. Ja, okay. Jetzt müssen wir.
Der hat mir gesagt, er sei ein grosser Fan von Glöhn. Warum? Warum eigentlich? Oder wie kommt das?
Ich finde, Glöhn, ich kenne es vor allem vom Zirkus oder Dimitri noch, irgendwie im Theater. Glöhn haben die Fähigkeit, etwas direkt sagen, wo ich fast nicht darf. Und dann nimmt man es eben so der Art vom Hofnarr. Und die Glöhn haben auch eine besonders schöne Art von Poesie. Es berührt einem einfach. Mhm. Ich gehe jedes Jahr ein paar Mal in den Zirkus, einfach wegen Glöhn.
Wirklich? Wie ist das die Erklärung, warum Gardi Hutter das Leute gerne Glöhn?
Der Glöhn ist eigentlich ein Paradox, weil er begegnet dem Schrecken. Also er scheitert, er verliert, er ist tollpatschig, er ist stumm, er sieht nicht gut aus. Also er hat eigentlich alle Nachteile, die jemand in seinem Leben nicht haben will. Er ist einfach noch mehr. und dröhlt es aber um, dass es komisch wird. Und ich glaube, das tut eben wohl, dass man erstens kann zuschauen kann, jemandem geht es noch viel schlechter als mir selber. Und er ist nie ein Opfer. Also er ist nie, er ist weder im Jammern noch im Mitleiden, sondern das ist eigentlich eben seine Kraft, dass es ihm noch viel schlimmer geht als andere.
Und ist immer, also eure Paradefigur ist ja die tapfere Hanna, die Wäscherin. Ja, ja. Die schlägt von einer Katastrophe in die nächste, aber dreht das irgendwie mit Fassung, oder? Das ist auch noch das, wie immer ein bisschen Positive im Elend.
Ja, also ich glaube, was halt dann auch wichtig ist, ich muss überraschen. Also ich habe dann als Clown, also im letzten Stück in der Schneiderin, da sterbe ich ja einen Abend lang auf der Bühne. Und das ist ja eigentlich nicht lustig.
Nein, so. Nicht so. Nein.
Aber es ist ein Abend, wo die Leute von Anfang bis zum Schluss lachen. Und ich glaube, das ist einfach, weil du überraschende Antworten gibst. Also sie ist quer, sie ist nicht logisch, sie macht alles falsch. Und das ist komisch.
Ist das auch noch Komponente bei euch, Uli Maurer? Es geht jemandem noch schlechter als euch selber.
Aber mir geht es eigentlich gut.
Ah, dann ist gut.
Mir geht es auch gut.
Ja, nur, dass wir das geklärt haben. Wir nehmen doch ein bisschen Wunder, Uli Maurer, ich war bei euch im Büro, im Bundeshaus, und ich war erstaunt, wie stark ihr euch für Kunst und Kultur interessiert. Stimmt es wirklich, dass ihr morgen im Büro Mozart und Händel hört?
Ja, wenn ich für mich allein bin, höre ich eigentlich nur klassische Musik. Und zwar eigentlich ganz bewusst daheim. Einfach ein stumpfes Bio heben und ein schönes Violinkonzert, Flötenkonzert oder irgend so. Einfach nur hören und aufnehmen. Tut mir furchtbar gut. Ich habe auch eine Tochter, die ja das studiert hat. Mhm. Und da bin ich noch tiefer reingekommen. Mhm. Ja, ich habe gerne klassische Musik. Ja. Also, ich habe auch gerne volkstümlich oder ein Jodel an einem Fest. Gehört auch dazu. Aber so meine Musik ist klassische Musik.
Aber jetzt müssen wir noch sagen, jetzt hat es eine Gitarre am Boden bei euch im Büro im Bundeshaus. Und sieht aus wie eine gefährliche Gitarre. Spielt ihr manchmal drauf ein paar Töne? Oder?
Nein, das ist ein Geschenk von Chris von Rohr, wo ich bei dir treffe oder zu mir komme und Kaffee trinken. Das ist dann wieder Rock. Ich gehe mit ihm ein Rockkonzert den Sommer. Das ist die andere Art von Musik und die andere Art, um Leute kennenzulernen. Ich bin leider völlig ungeschickt. Ich wollte mal lernen, Geige spielen mit 45, aber ich habe es nicht geschafft. Aber meine Tochter hat dann weitergemacht.
Ist Musik etwas, was euch interessiert? Gerade Hutter?
Sehr, ja. Aber ich bin jetzt auch nicht ein Kenner. Also ich habe mehr und mehr auch gern, wenn es einfach leislig ist, wenn es einfach still ist.
Also Rock also, und so wäre nicht für euch?
Mal, natürlich. Also,
leisliger Rock?
Nein, wenn, dann lauter Rock. Also Rock kann nicht leislig sein, das ist das Gott nicht. Aber eben das mit dem Magen-Bio-Fieber, ich mache auch am Morgen, habe ich eigentlich meine entspannt ist, indem ich mir einfach einen Tee mache. Ich gehe wieder ins Bett und dann sitze ich dort eine Stunde und schaue den Vögel zu. Und das holt mich so oben runter. Also ich tue dann nicht gerichtet denken, ich tue mir nicht etwas überlegen, sondern es denkt sich einfach so.
Eine Stunde lang höckelt ihr im Bett am Morgen?
Ja, schaut zum Fenster raus.
Könnt ihr euch das vorstellen?
Nein, ich bin eigentlich nicht gerne im Bett. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse etwas. Ich stehe gerne auf am Morgen.
Ja. Du stehst immer um 5 Uhr auf?
Ja.
Also so eine Stunde im Bett hückeln, das ist unvorstellbar.
Also es könnte ein Couch sein oder ein Polster oder ein Liegestuhl. Aber einfach sitzen und noch nicht funktionieren. Also.
Nein, ich habe es eher am Abend, dass ich mal noch einfach so zum Tag abklingeln und dann ein bisschen Musik hören für mich auch.
Aber dann schaffe ich eben am Abend, oder?
Ja, dann habe ich es wieder schöner. Ja. Ich fange am Morgen an. Ja.
Und was mich bei euch auch noch erstaunt hat, Uli Maurer, ihr zeichnet im Moment ein Kinderbuch.
Ja, ich bin immer viel vor zu Hause, habe den Kindern viele Zeichnungen heimgeschickt zum Ausmalen. Aus dem Nationalrat. Und, ja, dann hast du Zeit, oder? Ich habe immer Geschichten erzählt, selber erfunden, die aufgezeichnet. Und meine Kinder haben immer gewünscht, dass ich das mache. Jetzt habe ich nie recht Zeit gehabt, schon mal zwei, drei Sachen. Aber jetzt habe ich auch Enkel. Und für die Enkel versuche ich jetzt, ein Kinderbuch zu machen.
Aber was heisst es, ihr zeichnet? Also, ihr zeichnet was denn so?
Ja, wir haben in der ganzen Zeit von unseren Kindern immer Geschichten von drei Zwergen erzählt. Vom Stipp, Stöp, Stups. Und die leben im Wald und die helfen den Tieren. Und die sind einfach immer präsent. Und das hat jeden Tag eine Fortsetzungsgeschichte gegeben. Ich kenne es selbstverständlich lange nicht mehr alle. Aber die Kinder haben immer gesagt, das hast du schon mal erzählt. Und jetzt will ich eigentlich für meine Kinder und für die Enkel das versuchen aufzuzeichnen. Ich zeichne noch gerne, das entspannt auch ein bisschen.
Ist ja lustig. Ich habe drei Kinderbücher geschrieben. Also
ja, Mamma Mia, eins haben wir gehabt daheim.
Wow. Ja. Ich finde es eben auch. Also ich finde, also Kindergeschichten erfinden ist etwas so Entspannendes. Ja. Also du kannst dich anders einlassen. Also du kannst anders irgendeiner Fantasie nachgehen. Wo du nicht immer hinterfragen musst, sondern es ist spielerischer. Ja.
Mhm. Und es gibt wunderschöne Kindergeschichten. Und selber auch, wenn man das entwickelt, hast du eine wunderbare Welt mit den Kindern, das zusammen erleben.
Und wann ist denn das Buch fertig? Das wird ja der Bestseller geben, ja. Vermutlich.
Nein. Also die Staffel steht immer auf dem Tisch daheim. Ich mache es mit Wasserfarbe. Das geht schon als Weile.
So 20 Jahre, oder?
Nein, so lange habe ich nicht mehr Zeit, wahrscheinlich.
Also, wir haben es gehört, Gadi Hutter, der Uli Mauer ist sehr interessiert an Kunst, Kultur, zeichnet sogar selber. Wie ist denn bei euch in Sachen Politik?
Also, ich habe ja mit 17 habe ich mich sehr politisch angefangen zu interessieren und wollte eigentlich auch Politikerin werden.
Aha. Ja, aha. Ja. In der gleichen Partei?
Sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite, ja. Und dann habe ich aber irgendwann mit 18 schon gemerkt, da muss man extrem viel sitzen und extrem viel reden. So, und ich bin einfach zappelig. Also, ich muss mich bewegen. Und bin dann in die Sozialarbeit. Und dort muss man auf Paris in einem Notviertel arbeiten und habe dort nach anderthalb Jahren angefangen mit Jugendlichen ein bisschen Theaterle. Und dann habe ich plötzlich einfach gemerkt, wow, das ist spannend. Ich will jetzt eigentlich Theater lernen und dann komme ich nachher und mache dann politisch-soziale Arbeit über das Theater. Und dann bin ich hängen geblieben. Ja.
Und euer Stück, wo die sind ja auch politisch, sagt ihr mir, wo seht ihr das? Ihr seid eine dicke Frau auf der Bühne, hat viele Kleider an und eben, geht von einer Katastrophe zu der nächsten. Was
also,
ist das?
Also ich bin nicht tagespolitisch. Ich tue mich nicht konkret auf eine real existierende politische Szene beziehen, aber ich bin Gesellschaftsthema politisch. Also zum Beispiel jetzt spiele ich wieder so ein Käse.
Mhm. Da seid ihr eine Maus.
Also, da bin ich eine Maus und da ist eine Mausefalle und da ist ein runder, schöner, goldiger Käse. Und dann will sie, aber alle ihre Väter von ihren Vorfahren sind schon in dieser Mausfalle gestorben. Sie meint, es ist gefährlich. Schlussendlich findet sie es dann raus, wie sie es machen kann. Und dann wird es extrem langweilig, weil sie hat ja alles. Sie hat den halben Käse schon gegessen, darum ist sie jetzt auch dick. Und dann sieht sie den Mond am Himmel und dann findet sie so einen Käse. Und dann, jetzt habe ich aber den Schluss geändert. Jetzt macht sie ihre Falle selber zu, weil sie will, dass die anderen nicht hineinkommen.
Aha.
So. Und das ist, wie soll ich sagen, das ist ein politischer Bezug auf unsere Gesellschaft, also unsere Wohlstandsgesellschaft, die irgendwo Grenzen will zumachen, so die anderen. Und ich mache als Maus, die ganzen Zuschauer, die wollen doch nur meinen Käse. Also muss ich mich schützen. Also es sind einfach Bilder da, wo...
Und am Schluss stirbt die Maus im Käfig.
Ja, ich sterbe eigentlich in jedem Stück.
Ja.
Das ist ein super Schluss.
Das ist ja eigentlich eben Grenzen zu machen. Das ist ja eher so ein euer Metier, Herr Mauer. Oder das von eurer Partei, sage ich mal. Also kommt euch das irgendwie bekannt vor?
Oh, es gibt natürlich immer wieder Geschichten, die sich irgendwo in anderer Form wiederholen. Oder Problematiken, wo man sich damit auseinandersetzt. Und die Frage von der Migration, wenn man politisieren will, beschäftigt die nicht nur die Schweiz, sondern ganz Europa. Das ist ein Problem, das steht tatsächlich vor der Tür. Und die Tür ist ein Spalt offen. Mit dem müssen wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen und Lösungen finden miteinander.
Die Frage ist, ob wir den Käfig müssen zutun?
Also eben, ich gebe ja dann in dem Moment in meinem Stück nicht eine politische Lösung, sondern ich stelle die Situation dar. Ich stelle dar, da hat jemand Angst, dass ihm der Käse weggenommen wird und was macht die jetzt? Und dass ich eine Falle zu machen, so, das sind Bilder.
Also ergäbiger wäre es schon, wenn Sie gerade die Lösung präsentieren, oder, Herr Bundesrat?
Ja. Das ist eine Überforderung für alle.
Ja, genau. Also gut, lassen wir das Thema. Ihr habt ja beide sehr spezielle Berufe, oder? Also die Löhne gibt es nur wenige im Land, Bundesrat gibt es auch nur wenige im Land. Und ich werde einen Moment über das reden. Also ein normaler Tag von einem Bundesrat, Uli Mauer, wie sieht der aus? Ist das wirklich um 6 Uhr? Fängt an, alle Viertelstunde läuft jemand anders ins Büro rein, dann müsst ihr extrem schnell switchen zwischen allen Themen und das geht bis zu oben am 10 Uhr ungefähr.
Also es ist nicht gerade jede Viertelstunde, aber im Durchschnitt sind es 8 bis 12 Sitzungen oder Rapporte mit irgendwelchen Leuten zu verschiedenen Themen, Vorbereitung von Sitzungen, manchmal ist man auch den ganzen Tag in der Kommission, die meisten Mitarbeiter gehen dann so zwischen 5 und 6 und dann hat man noch mal ein bisschen Ruhe. Dann nehme ich aber doch auch etwa die Arbeit heim, weil manchmal tut ein Platzwechsel noch gut, weil ich bin eigentlich auch nicht so gerne im Büro.
Und Sitzen ist ein grosses Thema, oder? Das, was Frau Hutter abgeschreckt hat, das ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich schwierig ist, oder? Tagelang sitzen.
Das ist etwas ganz Verrücktes, ja. Ich versuche darum immer viel Sport zu treiben. Wenn es irgendwo geht, gehe ich mit dem Velo mal arbeiten.
Da sitzen Sie auch.
Ja, aber ich bin draussen. Ich bin in einem Alter, wo, wenn es bergauf steht, muss ich immer stehen, dazu, dass ich nach oben komme. Nein, aber ich bin einfach dann gerne draussen. Aber der Tag ist relativ intensiv, aber hochspannend natürlich.
Und zwischendurch geben Sie ein Interview und gibt es hinterher die grossen Schlagzeilen, Kritik von links und rechts und überall Proteste. Ist das etwas, das euch noch beschäftigt und ihr manchmal sogar denkt, oh, jetzt habe ich vielleicht gleich ein bisschen Kabis erzählt, weil der Bundesrat ist nicht unfehlbar, oder ist das dann einfach vorbei?
Also erstens überlege ich mir immer, was ich sage und manchmal sage ich ganz pointiert etwas, dass es eine Diskussion gibt. Nein, es beschäftigt mich nicht mehr. Ich schaue auch Zeitungen nicht an.
Sie lesen keine Zeitung?
Also alles, was über mich geschrieben ist, tue ich auf Zeitung. Sonst tue ich schon ab und zu mal in einer Zeitung lesen. Aber ich glaube, die Zeitung verführt einem im Alltagsgeschäft zum zu rasch und zu kurzfristig handeln. Politik ist etwas, wo man langfristig... Wir treffen ja Lösungen für die nächsten 20, 30 Jahre. Von dort her lese ich sehr viele historische Sachen oder geschichtliche Sachen, um zu verstehen, was ist überhaupt passiert. Und auch Beiträge lesen von Leuten, die sich Gedanken gemacht haben in Zukunft. Und ich glaube, man muss eine andere Flughöhe haben, sozusagen. Natürlich braucht es die Alltagsproblematik auch. Aber wenn man sich nur im Alltag bewegt, dann trifft man alle halb Tage einen falschen Entscheid, weil am nächsten Tag ist es schon wieder anders.
Und das über euch, das leset ihr wirklich nicht? Gibt es da Gründe? Also, dass ihr würdet sehen, wie ihr wahrgenommen werdet, auch in den Medien oder so?
Nein, ich war einmal in so einem Kurs bei einem Vater und der hat gesagt, lies nie etwas über dich, weil sonst fängst du dich an zu verändern und bist nicht mehr dich selber. Dann versuchst du dich anzupassen. Und ich glaube, man muss sich selber bleiben mit allen Fehlern und Schwächen, aber dann ist man sich selber. Dann muss man sich auch nie verstellen. Dann muss man sich nicht überlegen, was eine gestern für ein Theater spielt, sondern ich bin so, wie ich bin und den einen passe ich und den anderen nicht. Mit dem kann ich leben.
Gut. Und manchmal ist es ja so, Ueli Maurer, es gibt ja Tage, da habt ihr keine Lust. Wann ist denn das?
Was habe ich denn?
Keine Lust.
Was ist das?
Wollen wir nicht darüber reden? Keine Lust.
Ja, natürlich. Ich arbeite eigentlich gerne, bin auch motiviert. Aber das keine Lust war von einem Journalist an einem Tag, wo 100 Journalisten die gleich blöde Frage gestellt haben, wo ich schon ein paar Mal beantwortet habe. Und dann finde ich, darf man auch sagen, jetzt habe ich einfach keine Lust. Weil es ist zwar ein öffentliches Produkt und wenn es etwas zu sagen gibt, das allgemein interessiert, aber wenn, ich habe genau gewusst, was der fragt, habe ich gesagt, hören Sie, ich habe keine Lust. Und ich glaube, das gehört auch dazu, oder? Wir dürfen sagen, wenn man mal keine Lust hat. Sonst fängt man sich an zu verändern und rennt allen Leuten an, ist gleich niemand zufrieden am Schluss. Wenn ich keine Lust habe für etwas und nicht wirklich muss, dann habe ich keine Lust. Punkt.
Gut. Das ist ja die Frage, das hat sich sofort die Frage gestellt. Darf der Bundesrat eigentlich sagen, wenn er keine Lust hat, oder Gartenhauter, was meint ihr? Darf er das?
Natürlich. Aber jetzt haben Sie schon Lust, oder?
Jetzt habe ich schon Lust.
Gibt es auch Öbete, wo ihr keine Lust habt, Gartenhauter?
Das gibt es sehr wohl. Also vor allem so in Zeiten, wo also wir sind privat. Also ganz normale Menschen mit unseren Dramen und unseren schönen und schlechten Momenten. Und es gibt einfach Übungen, wo ich eigentlich lieber möchte daheim bleiben oder lieber möchte irgendwo mich verstecken. Und dann habe ich aber meinen Auftritt. Aber das ist einfach, in dem Moment bin ich eine Figur. Also in dem Moment tue ich meinen Beruf ausüben. Und was ich persönlich empfinde und nicht, ist absolut nicht wichtig. Also ich glaube, das ist eben oft so ein tragisches Missverständnis, wenn man sich zu fest mit der Figur oder mit der Funktion identifiziert. Und es ist auch oft so, von dem her ist es noch schön, mache ich etwas Komisches, dass es mir nachher eben auch wieder gut geht. Also
wenn die Leute lachen
wenn
im Publikum.
Wenn die Saal einfach eine Stunde lang lacht, dann kommt das ist... Spiegelneuronen, sagen sie ja, das kommt zurück.
Wieso seid ihr eigentlich gelohnt worden und nicht eine berühmte Schauspielerin in Hollywood oder so irgendetwas? Ja,
so, die Wahl habe ich jetzt nicht gehabt. Ich habe einfach nach der Schauspielschule gemerkt, dass es für junge Frauen erstens keine komische Rolle gibt. Es gibt nur die junge, jugendliche Liebhaberin und die stirbt immer sehr schnell.
Aber die sterben ja auch dauernd.
Ich sterbe auch dauernd, ja, aber es ist lustig. Also. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich als Schauspielerin hast du eigentlich im kreativen Prozess sehr wenig mitzutragen. Also du bist Darstellerin. Du wirst gewählt von jemandem, der dich inszeniert und jemandem, der schreibt. Ich habe eigentlich der Beruf gefällt mir vor allem, weil ich selber kann Züge finden.
Also ihr findet eure eigene ausdenken. Figur.
Ja, aha. Ja. Und dann ist einfach 40 Jahre eben, es gibt keine komische Frau. Mich hat das so geärgert, dass man immer sagt, Frauen sind tragisch und Männer sind komisch. Das, und ich bin auch mit drei Brüdern.
Die lachen du, Uli Moore. Habt ihr bis jetzt auch das gedacht? Frauen tragisch, Männer komisch?
Nein, ich finde darum, die Rolle von der Frau Hunter ist wirklich schön und gut, oder? Und machen Sie wirklich jede Geschichte selber? Also, jedes entwickelt Sie selber?
Ja, also ich schreibe immer so ein Grundkonzept. Also ich muss ja einfach eine grosse Katastrophe haben, ein grosses Problem. Ja. Und dann...
Könnt ihr ein paar liefern?
Das ist, okay, ja, gut. Und dann habe ich aber ein Team. Also ja. Dann habe ich Regie und dann habe ich also mit Co-Autoren, weil... Es ist ja so, wenn du nicht redest, musst du extrem viel ja. Stoff haben. Du musst, damit die Situation sich von selber erzählt, musst du einfach viele Bilder haben. Und so. Und also, ich arbeite eigentlich ein Jahr an einem Stück. Mhm. Und das Verrückte ist eben, dass wenn das Stück einfach so einfach daherkommt, wie also, das kann ja jeder, ja. Dann ist es eben gut. Aber dann, wenn man die Arbeit nicht mehr sieht, dann ist das Stück gut.
Mhm. Ja. Gibt es dann auch spontan Sachen, die man im Laufe der Zeit verbessert oder aufs Publikum
ja,
eingeht?
Ständig. Ja, ja. Das ist ja. Eigentlich die Hälfte der Arbeit. Ist, ja. Als Clown hast du ja eine offene Bühne. Also du bist ja nicht wie ein Schauspieler innerhalb von...
Von Text gebunden.
Nein, du bist als Schauspieler, tust ja du, wie wenn du jetzt auf dieser mittelalterlichen Burg bist und bist dort. Aber als Clown komme ich rein und sehe die Leute. Und ich bin immer in Kontakt mit den Leuten. Also ich weiss, dass die da sind und spiele mit.
Und ihr tretet ja auf 4 Kontinenten auf. Ich weiss nicht, wie viele Länder.
Jetzt sind es 32.
32 ja. Länder. Das ist der Vorteil, dass ihr eben nicht redet, ja, sondern ja. So Geräusche macht auf der Bühne. Genau.
Und dann komme ich wieder in den Applaus. Ihr wisst ja gerne, was ich gesagt habe.
Ja. Ist es Chinesisch gesehen oder was ist es?
Nein, also einen chinesischen Satz kann ich auch. Wuhao, Pu, Changze. Das heisst nicht. Ich will nicht sterben. Weil, das ist der Satz von der tapferen Hanna, den ich in jedem Land eben ja. muss lernen.
Und sonst machen ihr die Geräusche?
Oder? Das brauche ich noch, ja.
Ja. Und das ist eben, in China könnt ihr das machen oder, ja. oder irgendwie hier in der Schweiz. Lachen eigentlich die in Shanghai am gleichen Ort wie die in Winter?
Nein, am gleichen Ort, ja.
Genau, am gleichen Ort.
Es sind immer dort, wo die bösen Momente sind, die gemeinen, die katastrophalen. Also dort sind die grossen Lacher. Und vor allem, ja, aber es ist so, das Lachen, ich denke, irgendwann in der Menschheitsgesicht ist das Lachen ja dazugekommen. Also, Brühlen ist Natur und Lachen ist Kultur. Das hat man, irgendwann haben das Menschen herausgefunden, dass es gut tut. Und es hat mit dem Schrecken zu tun. Es hat, also, glaube ich, die komische Figur, die erste Begegnung, war mit dem Tod. Also, dass man kann es nicht ändern, wir sterben alle, aber wir können noch darüber lachen und das nimmt uns die Angst. Das entspannt uns. Also, ich denke, das ist die Funktion des Lachens.
Das ist persönlich, meine Damen und Herren. Ja. Bei mir sind 2 Gäste, da kann ich nur die Namen sagen. Und dann ist alles klar. Garti Hutter, Klon, Uli Maurer, Bundesrat. Und jetzt werde ich mit
nicht
euch...
Nicht verwechseln.
Nicht zu verwechseln.
Wir könnten mal pushen.
Wir geben uns Mühe, dass wir das in der nächsten Halbstunde nicht verwechseln. Ich möchte mit euch ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln in eurer Kindheit. Uli Maurer, das sind 1950, in Zwetzigen im Zürcher Oberland geboren, als Bauernsohn mit 4 Geschwistern. Es heisst immer in ärmlichen Verhältnissen. Was heisst das? Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, also wir haben tatsächlich wahrscheinlich zu den Armen gehört im Dörfli. ja, ausgetragene Schuhe, ausgetragene Kleider, zu kleine Schuhe, also den ganzen Sommer barfuß, bis wirklich reifen gewesen und so, weil wir keine Schuhe hatten. Ja, aber das ist damals hat's dazu gehört und ich bin so aufgewachsen und es war eine ganz tolle Zeit gewesen. Aber wenn ich zurückschaue, ist es, wir sind immer auch ein bisschen ausgehänselt worden wegen dem.
Also gerade weil ihr eben so ein bisschen aus ärmeren Verhältnissen gekommen seid, hat man gelacht?
Ja, ja, und die Mutter hat halt die Hose 7-mal müssen flicken und so, und den Pulli und all diese Sachen. Und wir haben irgendwo wieder von irgendjemandem mal die Kleider bekommen, die nicht passt haben. Also wahrscheinlich furchtbare Bilder gewesen, aber ich bin gross geworden.
Was seid ihr für ein Kind gewesen?
Wahrscheinlich neugierig. Ich war einfach gewundert immer. Aber wir mussten viel arbeiten natürlich auf dem Betrieb. Ich habe eine relativ strenge Erinnerung, auch körperlich. Wir hatten den Hof und das Haus weit auseinander. Meistens vor der Schule Kalber saugen, früh aufgestanden, dann in die Schule und nach der Schule wieder in den Stall und am Abend noch Heu abladen oder grasen. Oder wir hatten eine kleine Alp mit 50, 60 Rindli im Sommer. Dort misten, ausland, so. Also furchtbar spannend, aber streng. Recht streng.
Es
klingt,
streng.
Ja, ich habe in Erinnerung, dass ich manchmal wirklich tot kaputt war. Mhm.
Und trotzdem seid ihr so gut in der Schule, habe ich gelesen. Also, stimmt es, dass ihr für eure Kollegen abends Liebesbriefe geschrieben habt?
Ja, ja. Ja, ich bin am Anfang nicht ganz gerne in der Schule. Weil wenn man mit den Mistgabeln umgehen kann, dann hat man mit dem Bleistift plötzlich Mühe. Das ist irgendwie zu klein, oder? So zum schönen Schreiben habe ich immer ein bisschen Mühe gehabt. Nachher bin ich gerne in die Schule. Und es ist natürlich es ist ein kleines Dörfchen. 38 Kinder, 6 Klassen, 1 Lehrer. Ist heute unvorstellbar, ja. Oder? Und wenn man ein bisschen bei den Schleiern war, dann hat man immer die kleineren Klassen können unterrichten. Das war so ein bisschen Hilfslehrer.
Aha, sogar?
Ja, ja. Aha. Das ist ja keine Sache. Aber, und dann, ja, ich habe viel für andere gemacht, die nicht so gerne gemacht haben.
Also Liebesbriefe, wirklich?
Ja, ja, habe ich auch schon gemacht, natürlich. Ja, dann musst du den Absender kennen und die Empfängerin, oder? Ja. Ein bisschen schauen, dass der Absender richtig überkommt und die Empfängerin geschmeichelt ist. Ich habe es noch spannend gefunden, das ist so ein bisschen Psychologie, oder?
Ja, und etwas ist sehr unkonventionell in eurer Familie. Ihr hattet einen Grossvater, der mal Gold graben auf Amerika.
Ja.
Was hat er von dem mitbekommen?
Ja, mein Grossvater war nicht mehr gut zu Fuß. Als kleiner Bub war ich etwa am Sonntag bei ihm. Und er hat immer von dieser Zeit erzählt. Er ist als junger Mann auf Amerika, Seattle, dann Richtung Alaska. Und hat versucht, Gold zu finden und reich zu werden. Schon in Gold und nicht reich, wie er retourgekommen. Aber er war so der Typ vom Abenteurer.
Also, er ist wirklich einfach gegangen und hat gesagt, jetzt gehe ich auf das Amerika und werde reich.
Ja, das war natürlich auch eine grosse Familie, 14 Kinder, wir hatten keine Arbeit, keine Nüsse. Es war die Zeit, wo ganz ein Haufen Schweizer auf Amerika ausgewandert ist. Von seiner Familie auch.
Das vergisst man heute immer wieder, dass die Schweiz in dieser Zeit ein Auswanderungsland war, dass Tausende von Leuten, Wirtschaftsflüchtlinge, das Land verloren haben, um sich...
Ja, genau. Sie sind ja mal später auf seinen Spuren reisen. Habt ihr irgendetwas gefunden oder auch nicht?
Ich wollte eigentlich nicht Gold suchen, aber der Grossvater hat das an mich so faszinierend erzählt, wie... Im Alter sind ihm die Jugenderinnerungen wiedergekommen. Er hat erzählt, wie das war. Und ich habe dann einfach gefunden, ich gehe auch. Und habe versucht, aufgrund von seiner Schilderungen den Weg auch zu machen. Und beim Retourflug auf dem Flughafen habe ich dann meine Frau kennengelernt.
Ja. Also hat es sich so oder so gelohnt, dass
er jetzt über eine Seite hat.
Aber wie war die Geschichte? Also da ist einfach eine junge Frau, die gedacht hat, das wäre jetzt noch etwas, oder?
Ja, sie war hübsch. Also sie ist immer noch hübsch. Und dann haben wir angefangen zu schwätzen und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass wir beide aus der Schweiz kommen. Und dann nach einem halben Jahr haben wir geheiratet. Genau nach einem halben Jahr.
Wow. Gut.
Spürt ihr
es? Was mich noch wundert, nimmt die Politik bei euch daheim schon ein Thema gewesen, in irgendeiner Form?
Ja, der Vater hat ja Bauern und Bauern werden verpolitisiert und er hat immer geflucht über die Kaiben zu Bern oben. Das war wirklich ein regelmässiges Thema gewesen. Und irgendwann habe ich gefunden, statt zu fluchen über die zu Bern, gehe ich auch auf Bern oder fange auch in der Politik und versuche besser zu machen.
Und die SVP, das war eigentlich klar gewesen, von Anfang an, dass das die Partei ist?
Für nicht unbedingt. Aber mein Chef, ich habe das KV gelehrt, war in der SVP, war Erziehungsrat, ich habe viel für ihn schreiben müssen. Und dann bin ich mal eine Partei versammelt. Damals war der Landesring noch, so ein bisschen eine aufstrebende Partei. Vielleicht wie heute die Grünliberalen, hätte mich auch noch interessiert. Mhm. Aber irgendwo, wenn man ein bisschen Kühdreck hat am Absatz, dann war man damals bei der BGB gewesen, bei der Bauern. Und es ist eine Partei, die mir absolut entspricht, natürlich. Also es ist, sind meine Werte und meine Wurzeln.
Nur mit der SP hättet ihr nicht dürfen, oder? Weil die Mutter hat offenbar aber gesagt, ins Konsum darfst du nicht einkaufen, dort gehen nur die Zotzis.
Ja, ja, das ist so, oder? Wir hatten den Volk gehabt, das war der Bauernladen und der Coop ist, also damals, ja, ist Stinks. Und das ist, ja, so bin ich aufgewachsen. Ist so.
Gati Hutter, ihr seid 1953 in Altstetten im St. Galler Rheintal geboren. Ihr habt jetzt intensiv zugelassen. Ihr habt drei Brüder gehabt. Gibt es irgendwo Verbindungen in eurer Kinder-Jugend-Biografie?
Also, meine beiden Seiten, Grosseltern sind Bauern, also in Kirseren. Und ich war dort immer in der Ferien und also sehr verbunden. Und dann aber meine Eltern, also die haben ja 14 Kinder und 8 Kinder, also wir haben viel Beitrag zu der Schweizer Bevölkerung. Ja. Und dann hat ein Sohn einmal den Bauernhof bekommen und die anderen haben das Handwerk gelernt. Und als mein Papa 16 war, war gerade der Schneiderstell frei gewesen, dann ist er Schneider gelernt. Und die Mama hat auch Schneider gelernt und dann haben sie Schneideratelier gehabt und dann irgendwann mehr und mehr entladen und dann ist dann das Modehaus Hutter rausgefahren.
Ich stelle mir vor, als Kind ein Paradies, oder? Mit all diesen Stoffen.
Oh nein, das ist ganz schlimm. Also zum Spielen ist es sehr schön, so mit den Federspulen und mit den Knöpfen und so Perlmutterknöpfen und, so, und die Uniformknöpfe und so. Also da habe ich Stunden gespielt. Aber
was Verkleiderle mit den Stoffen?
Hä?
Verkleiderle mit den Stoffen und so?
Nein, aber wir haben viel Versteckis gespielt im Lager und so. Das war sehr schön. Aber was eben schwierig war, wir waren dann in einer Kleinstadt und als Tochter von dem Modegeschäft hast du dann immer die letzte Mode tragen.
Aha.
Und ich meinte, dass jeden Sonntagmorgen hat es ziemlich gereizte Stimmung bei Mutter, was man muss anlegen.
Also das ist ein schönes Röckli, wo der Mutter gefallen hat.
Genau, das habe ich dann anlegen müssen, ja. Mit dem in die Kirche gehen.
Eben, Kirche ist ein Thema. Dir hat mir gesagt, ihr seid sehr streng und sehr katholisch erzogen worden. Es war nicht immer einfach gewesen. Was heisst das?
Das heisst, also, was man heute so als fundamentalistisch beschreibt, das habe ich eigentlich erlebt, finde ich. Also, die Kirche und der Glaube ist absolut zwingend gewesen. Also, Zweifel daran war ja schon eine Sünde gewesen. Und vor allem haben sie dir ja gedroht. Also, wenn du irgendetwas falsch machst, kommst du dann gleich in die Hölle. Also, ich meine, und ich habe so die ersten Zweifel. Für mich war der erste Zweifel, aber die untauften Kinder die kommen nicht in den Himmel. Ich habe das jetzt so ungerecht gefunden.
Ja.
Die können ja nichts dafür,
ja.
Aber die kommen nie eine Ewigkeit lang nicht in den Himmel. Aber du darfst ja nicht zweifeln. Also, und von dem her ist dann eigentlich vom ersten Zweifel bis den Austritt von der Kirche ist dann.
Und hättet ihr auch super brav sein und so?
Ja, sehr. Also ich bin eben das einzige Mädchen, von dem her habe ich es noch ein bisschen strenger bekommen als meine Brüder. Die haben ein bisschen mehr dürfen.
Aha.
Also ich habe eine Erinnerung, so alles, was irgendwo lustig war oder lustvoll, war verboten.
Das ist furchtbar für ein Kind, oder?
Ich finde, ja.
Ja.
Und
ja,
es ist einfach das alte Erziehungssystem, wo so ein Kind auf den Schoss nicht ist verwöhnen, dass du das Schatten dem Kind oder dem Kind mal ein Lob sagen, da verwöhnst du es, dass du das. Also eine Logik, wo man heute denkt, was? Also wenn ich das meinen Kindern erzähle, dann sage ich mir, aber wieso? Und sage ich, ja, ich weiß es nicht. Da hat man einfach dort
geglaubt. Aber hättet ihr also gelitten, wirklich gelitten, dass ihr irgendwie zu wenig Liebe bekommen habt?
Ich habe schon das Gefühl, ja.
Das sind nachher ins Mädchen-Internat.
Ja, weil dann eben meine Eltern gefunden haben, ich sage da ein bisschen zu wenig Mädchen, weil ich bin natürlich am liebsten mit meinen Brüdern im Wald. So am Morgen rein und am Abend wieder raus. Und dann bin ich ins katholische Internat. Und hat da noch eigentlich schon den Schulanschluss als Gymi verpasst, weil wir haben, ich kann auf 16 Arten Socken flicken, aber wir haben keine Mathe gehabt. Und dann bin ich nachher dann in die Mittelschule St. Gallen, aber hat dann nur noch das Diplom machen können. Weil sonst hat mir schon die Voraussetzungen gefehlt. Also, eben das auch. Und ich habe dann, damit ich in die Schule durfte, den Herrn Vikar heimfahren, damit man hat einfach dort gemeint, das Mädchen, das studiert, erstens kommt sie kein Mann über, wie gescheite Frauen ist
nicht gut. Niemand,
ja. Und zweitens ist rausgekürzt Geld. Ja. Also, das ist eben auch etwas, was man heute sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber ich bin aufgewachsen, da hat es keine Frauenstimmrecht die haben ja nicht stimmen. Also das ist noch so nah.
So. Und nachher, also stell mir vor, in diesen Verhältnissen sind die nachher an die Schauspielschule. Oder? Ja. Das haben die Eltern vermutlich nicht wahnsinnig gutiert. Oder?
Ja, aber das ist eben, weil ich als Mädchen bist ja nicht so wichtig.
Aha, hat es nicht so...
Genau, das stimmt.
Ja, die heiratet dann und kommt sich hinter und der Mann tut sie dann schon.
Aber ihr hättet zur Swissair sollen, oder?
Ja, das wäre der Traum sein von der Mama. Swissair oder Bankverein.
Okay.
Gut. Nein, ist eben lustig, das war ja der Inbegriff von sichere Arbeit. Ja. Ich finde es so lustig, die gibt es ja.
Beide gibt es nicht mehr unterdessen. Uli Murer, bei euch hat immer eine Nähe gehabt, eben, zu den Bauern. Das war der Geschäftsführer von der Lande in Wil-Balma, später Geschäftsführer vom Bauernverband vom Zürcher. Der wollte mal auswandern und auf Kanada bauen. Warum, ums Himmels Willen, seid ihr nicht Bauer geworden, sondern hat das KV gemacht?
Wir haben keinen eigenen Bauernbetrieb, nur eine Pacht. Und gerade als ich in der Berufswahl war, ist uns die Pacht gekündigt worden. Wir sind eigentlich vor dem Nichts. Und der Vater hat gesagt, wenn du keinen eigenen Betrieb hast, musst du gar nicht versuchen, Bauern. Ich war aber eigentlich gern um die Landwirtschaft herum, darum war ich in der Lande nachher. Und eigentlich mein ganzes Leben, bis ich Bundesrat geworden bin, immer irgendwo um die Landwirtschaft herum. Mhm. Das sind meine Wurzeln und ich fühle mich eigentlich auch sehr wohl. Ich bin auch so aufgewachsen, ganz anders als sie. Mhm. Ich habe mich eigentlich immer als kleiner Bub schon als Partner gefühlt vom Vater. Wir sind miteinander Kühe kaufen, ich musste Verantwortung übernehmen. Ich war selber bei der Geburt dabei, wenn er so gefährdet hat, die Jungen abputzt oder wenn eine Kalberkuh war oder so. Ich habe das eigentlich alles erlebt, immer als Partner vom Vater, nicht als Bub oder als Hilfe, ganz anders. Und ich finde immer noch, Bauern und Landwirtschaft von aussen sind, die Natur ist vor allem das, wo mir jetzt manchmal ein bisschen fehlt. Wenn ich heute könnte, würde ich einen Beruf lehren, wo ich mindestens von aussen bin. Mhm. Vielleicht Maurer oder irgendetwas, einfach von aussen sein und
Maurer finde ich gut, ja. Die wären dir fast lieber bis Maurers aufgewachsen, Frau Hutter?
Ja, aber als Mädchen ist es ja nochmal anders. Ich weiss nicht, wie es dort gewesen wäre. Also meine Brüder erzählen eben auch eine andere Geschichte, als ich erzähle.
Aha, okay. Ha.
Ja, ich glaube, es war ähnlich. Die Schwester, ich habe eine ältere Schwester, hat viel den Haushalt machen müssen, weil die Mutter auch viel draussen geholfen hat. Aber wir waren eigentlich ein Team in der Familie, jeder gleichwertig, unproblematisch, auch religiös, aber ganz anders.
Ja, ja.
So ein sehr grosses Gottvertrauen, oder? Weil es immer schlecht gegangen ist, hat man das Gefühl, der Herrgott, der hilft dann schon. Ich bin auch recht religiös aufgewachsen, bin sogar ein paar Jahre Sonntagsschullehrer gewesen. Die Religion hat mich wirklich, ist auch ein Teil von meiner Erziehung und Wurzeln. Mit der Zeit ändert sich dann das Umfeld ein bisschen.
Ja. Ich war ja dreimal in der Woche in der Kirche und ich hätte so gerne ministriert, weil man das ist ja, und ich kann ja dann als Mädchen nicht dürfen.
Ui. Hoppala.
Das ist eben ja.
Das ist
jetzt die Strafe.
Ja, genau. Was mich noch wundern nimmt, Uli Murden, hat Karriere gemacht in der SVP, hat angefangen als Gemeinderat in Wil, Kantonsrat, Nationalrat und vor allem aufgefallen seid ihr als Parteipräsident von der SVP, da seid ihr 12 Jahre lang gewesen. Und dort hat es immer geheissen, ja, er ist so ein bisschen der Uli der Knecht, der Jacobo immer parodiert, im Schatten von dem Christoph Blocher. Jetzt im Nachhinein, hat das euch eigentlich mögen?
Ich habe nie Jacobo-Sendung gesehen. Es hätte mich wahrscheinlich mögen, darum habe ich nie geschaut, oder? Also, nur Elefantenhaut hat man am Schluss auch nicht. Aber es war nie so gewesen, darum hat es mich eigentlich auch nie beschäftigt. Ich glaube, wir haben uns gut ergänzt. Christoph Blocher hat die politischen Ideen verkündet. Und ich habe nachher die ganze Partei in der Schweiz organisiert, die Leute dahinter gebracht. Und es war ein ideales Team für eine Zeit lang. Ich denke, wir sind beide ein bisschen verantwortlich, dass die Partei auch gewachsen ist und stabil ist.
Auf jeden Fall, ihr habt etwa 600 Sektionen gegründet, oder, in eurer Zeit. Also,
ja,
und darum frage ich, oder, ihr habt irgendwie die Knochenbüte gemacht und in der Öffentlichkeit seid ihr immer so ein bisschen der lustig und so.
Ja, ja. Ich denke, eine von meinen Fähigkeiten ist, dass ich Leute motivieren kann. Und das ist auch spannend, oder? Irgendein Millionär von Genf und einem Bergbauer aus dem Bündnerland hinter die gleich politische Idee zu bringen. Und die zu einem Team bilden, das ist etwas, was wirklich spannend ist, anforderungsreich. Und das habe ich gerne gemacht. Ich habe durch das unsere Schweiz wirklich gut kennengelernt und haben heute in der ganzen Schweiz wirklich gute Freundinnen und Freunde durch diese Zeit, die einfach ähnlich ticken. Und das ist noch war spannend, es war eine gute Zeit, das habe ich gerne gemacht.
Ich möchte noch ein bisschen über euer Familienleben reden. Garti Hutter, ihr wohnt im Tessin, habt zwei erwachsene Kinder, seid geschieden von eurem Mann, der ist selber gelohnt. Und ihr habt das mal gesagt, das war die grösste Katastrophe in meinem Leben. Das ist schon zeitlich her. Vielleicht hat es unterdessen noch drei Jahre gegeben.
Ja. Nein, wir sind natürlich eben ein Schaffens- und Lebensteam gewesen. Also, wir haben zusammen geschafft, wir haben zusammen gelebt, wir haben zusammen Kinder und so. Und wenn das ist, für viele Jahre ist das extrem intensiv und, du bist einfach immer drin. Und das ist aber sehr wahrscheinlich auch beziehungsmässig eine Überbelastung. Das ist einfach zu viel. Und dann hat es dann eben gekracht. Und dann, wenn du so viele Jahre dann zusammen bist, dann stehst du plötzlich einfach im Leeren. Und es kracht dir nicht nur den Oberstock, es kracht dir dann bis ab, bis in den Keller kracht. Und das musst du zuerst mal einfach vom Schmerz her aufschaffen. Und dann musst du eine neue Welt bauen. Also, weil, wenn du so ein enges Team bist, dann sind da ganz viele Netzwerke sind dann gerne nicht mehr da. Und dann stehst du einfach mal so ein bisschen im Leeren. Aber schlussendlich bin ich eigentlich sehr froh drum.
Da sind wir auch froh, seid ihr. Heute gebt ihr euren Beziehungsstatus als freischwebend an.
Ja.
Was heisst euch das so?
Ja, nein, dass ich im Pass geschieden habe, finde ich extrem negativ. Weil Scheiden ist ein Akt, von, man scheidet etwas und dann ist es Trend.
Ja.
Jetzt bin ich seit 20 Jahren immer geschieden.
Geschieden.
Also ich finde, man müsste einfach, könnten Sie das nicht richten, Herr Mauch? Dass das geschieden aus dem persönlichen Akt herauskommt.
Ja. Dafür freischwebend oder so?
Ja, also in Italienisch haben sie Stato Libero. Und ich habe jetzt nicht gerade vor, aber einfach ungebunden. Also nein, weil scheiden ist ja immer bewertend. Also da ist schon ein Stempel drauf. Und ich finde eben auch, wieso muss ich lebenslänglich an die Person gebunden sein, wo ich mich ja geschieden habe?
Ja, das ist eigentlich ein Bundesrat jetzt.
Ja. Ja,
das Zivilrecht, wahrscheinlich ist es komplizierter als ausgesehen, weil es hat natürlich auch Verbindungen mit dem Sozialwerk und so weiter. Aber ein anderes Wort finden wäre wahrscheinlich schon möglich. Aber relativ kompliziert.
Ja, klar.
Aber können wir es vielleicht angehen, oder?
Ja.
Beschließen wir jetzt, dass wir das angehen, dass das ändert in dem
Fall. Versuchen mal darüber zu hören.
Das ist gut.
Und eure Kinder sind ausgeflogen, Garti Hutter, die wohnen beide in Marseille, sind künstlerisch tätig. Freut das euch? Oder denken ihr da besser Swissair und Bankverein?
Also, sie haben sich das auch müssen erkämpfen. Also, ich finde, man darf nur Künstler werden, wenn man sonst wirklich krank wird, wenn man es nicht wird. Also nein, es ist ein sehr schwieriger Beruf und heute ist das Angebot an Künstler in jeder Branche so riesig, also dass es extrem schwierig ist, überhaupt im Markt hineinzukommen und überhaupt können davon leben. Und von dem her habe ich nie meine Kinder gedruckt, jetzt unbedingt. Unbedingt.
Ueli Murter hat 6 Kinder, zwischen 19 und 38, 4 Söhne, 2 Töchter. Ihr habt das am Anfang ein bisschen erzählt, dass sie beruflich immer sehr engagiert waren. Wann habt ihr Zeit gehabt für die Raglöte, außer dass ihr Zeichnungen geschickt aus dem Nationalratssaal? Seid ihr irgendwie rum als Vater?
Ja, man muss schon sagen, dass vor allem die Frau Kinder gezogen hat. Meine Frau ist Sozialpädagogin. Die hat eine Riesenbüte gemacht. Die hat all die Details von der Erziehung, die so belastend sind, eigentlich selber gehabt. Ich bin eben darum um 5 Uhr aufgestanden, dass ich am Abend daheim war, mit den Kindern etwas machen konnte. Wir haben die Wochenende immer sehr gut geplant. Ich bin viel mit den Kindern am Samstag, Sonntag zelten irgendwo im Wald. Oder wir haben bei schlechtem Wetter miteinander gekocht, dass sie alle auch ein bisschen schwätzen, beschäftigen. Wir haben die Ferien gut geplant, aber wir haben es wirklich gut müssen machen. Aber wenn man es diszipliniert macht, dann geht es irgendwo schon. Und auch jetzt sind alle ausgeflogen, aber ich telefoniere wöchentlich sicher mit allen. Oder man hat irgendwelche Probleme. Also wir haben einen sehr engen und guten Kontakt.
Das wollte ich gerade fragen.
Und höflicherweise sagen alle, wir haben die nicht vermisst. Es ist gut gegangen, aber sie hat das Geld gehabt. Das war eine gute Idee, oder?
Ja. Aber ich habe ja in jedem Interview, also seit jetzt 30 Jahren, ist die zweite Frage immer, und wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Also, so, das haben Sie nie müssen beantworten.
Ja, wir haben es streng getrennt. Also, wir haben daheim nie politisiert. Ich habe kein Kind, das je politisiert. Wir haben keinen Fernseher gehabt. Ich habe vielleicht 5 oder 10 Tagesschauen gesehen in meinem Leben, weil ich das einfach immer ausklammert habe. Und von dort her ist das noch gut gegangen, einigermaßen. Wobei es ist wahrscheinlich fast schwieriger, Kind zu sein von einem Bundesrat als Bundesrat selber.
Das wollte ich gerade fragen. Haben die nicht gelitten? Manchmal, ihr habt vielleicht kein Fernsehen geschaut, aber drumherum hat man ja das. Dass die Kinder unter dem gelitten haben, was ihr gemacht habt oder gewesen seid oder so.
Nicht alle gleich, aber die einen haben sehr stark gelitten. Das wäre auch ein Grund, dass ich heute wahrscheinlich nicht mehr so eine exponierte politische Karriere würde einschlagen.
Wirklich? Also aus Rücksicht auf die Familie?
Ja, wissen Sie, die Medien und Lehrer und Erwachsene sind brutal. Die Kinder selber nicht, die gehen um miteinander, das ist okay. Aber Erwachsene oder die Medien, nicht direkt natürlich, oder? Die denken gar nicht weiter mit ihren Spatzenhirnen manchmal. Aber was da
Vorsicht! Vorsicht!
Manchmal in der Zeitung Lehrer haben Spatzenhirn, oder?
Journalisten und Lehrer.
Manchmal ist man, also jetzt nicht nur wegen meiner Kinder, sondern wie man manchmal Leute fertig macht, nicht bewusst, oder? Aber mit Überschriften, mit Schreiben, da geht so viel kaputt. Und ein bisschen vorsichtiger und respektvoller mit Leuten umgehen sollte man. Weil natürlich gibt es Leute, die machen mal ein Zeich, bewusst oder unbewusst. Aber wegen dem sollte man gleich ein bisschen mit mehr Respekt umgehen. Also wir haben es einfach erlebt daheim. Unterdessen ist es, glaube ich, einigermaßen gegessen.
Und etwa diese ja euch Kinder auch zuvorderst gewesen, wenn es irgendwie eben darum gegangen ist, ein Zeich zu machen. Das hätte man in den Zeitungen können lesen. Seid ihr nachher irgendwie heimgegangen und habt auf die Finger geklopft? Oder habt ihr eben Verständnis gehabt, dass eben nicht alle mit der Situation gleich umgehen? Oder was habt ihr denn gemacht als Vater?
Ja, wir haben tolle Kinder. Jedes Einzelne. Aber es ist halt so, es sind immer Neugierige und wenn irgendwo ein Zeich passiert, sind sie sicher dabei. Und dann ist es klar, der Sohn vom Bundesrat, die Tochter vom Parteipräsident, alle anderen kommen gut weg, aber unsere Kinder sind dann immer im Vordergrund gestanden. Und sie haben auch etwas gelernt dabei. Also, wahrscheinlich hilft ihnen das in Zukunft, einfach den Rücken
herheben. Das hoffen wir jetzt einfach. Gut. Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Das sind beide 60er gewesen, glaube ich, darf das sagen. Sehr aktiv, pflegen Hobbys. Frau Hutter, ihr wandert und kocht und hat noch Schildkröte im Garten. Bei euch weiss man es, Uli Maurer, ihr geht gerne in die Natur, fahrt Velo, macht Langlauf. Was hättet ihr für Pläne ein bisschen später? Oder sagen wir für Träume, Frau Hutter?
Also mir gefällt es eigentlich, wo ich bin. Von dem her macht es keinen Sinn, dass ich an die AHV denke, weil ich würde ja nachher das Gleiche wieder machen, einfach dann als Hobby. Dann würde ich die Schildkröten als Beruf nehmen. Also, ja. Ich gehe gerne so weiter. Ich muss mir das überlegen, mache ich nochmal ein neues Stück? Oder also könnte man sagen, ja, das reicht jetzt. Ich könnte mir jetzt auch eine ruhigere Schiene machen. Aber ich würde weniger arbeiten. Das würde mir eigentlich schon lange.
Und mehr wandern zum Beispiel?
Ja, einfach mehr Zeit haben, wo ich noch nicht weiss, was ich dann machen will.
Im Bett hocken und zum Fenster raus schauen?
Kann sein. Kann aber auch sein, dass ich dann etwas ganz aktiv mache. Also dadurch, dass ich eben so in viele Kontinente anreise, ist mein Reisebedürfnis eigentlich abgedeckt. Weil ich, wenn ich dann frei habe, dann bin ich extrem gerne daheim. Und die Zeit muss nur ein bisschen grösser werden, dann ist schon alles gut.
Uli Maurer, was habt ihr für Träume, für Pläne vielleicht auch?
Ich habe eine grosse Familie, einen Sohn, der in Norwegen lebt, schon lange, ihn besuchen. Einer wandert jetzt aus auf Kanada, dann kann ich auf Kanada. Ich habe eine Schwiegertochter aus Kuba. mein Sohn und sie leben dort in Kuba jetzt.
Also
ich
kann Multikulti.
Familie, ja, ich kann Familie
Multikulti-Familie, ja, oder?
Denko. Ich freue mich so auf Denko, ja. Wieder mit denen zu erleben, wie sie gross werden, wie sie etwas lernen. Das finde ich spannend. Solange ich mag, gehe ich sicher viel Velo fahren. Ich hätte mal eine monatelange Velotour. Ich bin ein bisschen am Abschminken von Alaska auf Argentinien. Da mag ich dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Aber so Sizilien, Nordkap, das schaffe ich dann mal noch.
Also von Sizilien ins Nordkap weiterfahren?
Ja.
Aber ist immer ja, oder?
Also, ja, wenn man im Jänner startet, ist man bei Mitternachtssonne am Nordkap und dann kann man wieder heim. Auf den Herbst wäre ich dann wieder heim, stellen wir uns so vor im Moment.
Und mit dem Rucksäckchen, oder wie? Oder wie denn?
Ja, mit dem Rucksack, mit dem Zelt und ja. Und dann lese ich, ich habe so viele Bücher, ich kaufe immer Bücher. Und
ja, ich auch. Ich habe ein Gestell voll neu gepackte Bücher. Ja.
Und noch ein bisschen zeichnen und ja, ganz und ein bisschen Handarbeit. Irgendetwas mit Holz, Spielsachen machen für die Enkel wieder.
Tut mir fast leid, dass ihr noch so viel müsst arbeiten müsst, Herr Maurer, wenn ihr so viele Pläne habt. Also gut, ich danke sehr herzlich für eure Offenheit heute im Persönlich. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, jetzt und in Zukunft. Und euch wünsche ich einen schönen Sonntag. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr zugelassen habt. Auf Wiedersehen miteinander. Habt's gut. Danke.
Ihr habt die Wiederholung gehört von der Jubiläumssendung 40 Jahre persönlich, die im April aus dem Casinotheater Winterthur gesendet worden ist. Und die Gäste bei der Sonja Hasler waren die Komikerin Gardi Hutter und der Bundesrat der Ueli Maurer. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, der Ueli Maurer sei in Schalle und Krawatten im Casinotheater auf der Bühne gehockt, dann geht mal die Bilder schauen bei uns auf srf1.ch. Ich sage nur, so hätte ich mir nie vorgestellt. Nächste Woche dann ein weiterer persönlicher Höhepunkt als Wiederholung. Trapezkünstlerin Andrea Wick trifft auf den Schauspieler Walter Andreas Müller. Und wenn ihr nicht warten wollt auf die Sendung, dann geht einfach srf1.ch ein und hört die Sendung schon vor. Dann seid ihr am nächsten Sonntag schon eins voraus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.